Guten Morgen. Ich freue mich, wir haben es gerade gesungen, freut euch, der Herr ist nah. Ich freue mich aber auch, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich freue mich, habe richtig Freude auf diesen Gottesdienst im Vorfeld schon gehabt. Und es hat sicherlich was damit zu tun, wie meine letzten Wochen so waren. Ich habe hier vor 3 Wochen gestanden am ersten Advent und habe euch mit hineingenommen in die Adventszeit. Wir haben über Erwartungen gesprochen, über, dass es positive Erwartungen gibt, Hoffnung, dass es negative gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass es gut ist, wenn man eine offene Haltung hat für Erwartungen und nicht schon so begrenzt ist in dem, was man sich genau vorstellt. Und ich war sehr überzeugt von diesem Thema und ich bin es auch heute noch, aber ich hatte keine Ahnung, was mich in den darauffolgenden 3 Wochen erwarten würde. Ich nehme euch ein bisschen mit hinein. 2 Tage nach diesem Gottesdienst, den ich hier gehalten habe über Erwartungen, ist mein Onkel verstorben. Der letzte von 4, die ich mal hatte. Das war so das Erste. War ein alter Mann, kann man sagen, okay, naja, das gehört zum Leben irgendwann dazu. Und trotzdem ist es jemand aus der Familie, der verstirbt. Wieder 2 Tage später kam mein Sohn von einer Übernachtung mit der Schule nach Hause und hat die ganze Nacht durchgebrochen. Also kaum Schlaf, es war nicht schön und er war gerade wieder so auf dem Weg der Besserung. Dann kam eine Nachricht, die noch ein bisschen schwieriger war. Da kam nämlich die Nachricht, dass mein Schwiegervater kollabiert war. Und erstmal niemand so genau wusste, warum. Hat sich dann rausgestellt, dass er 1,5 Liter Wasser im Herzbeutel hatte oder Flüssigkeit. Und auch die Lungen ihren Dienst eingestellt hatten, weil alles voll war mit Wasser und Flüssigkeit, was da nicht hingehörte. Und so war es erstmal ein echter Überlebenskampf. Und wir sogar am Anfang von Glück im Unglück gesprochen haben, weil er im Krankenhaus kollabiert ist. Leider ist die Diagnose, die mittlerweile steht, sehr ernüchternd, sehr schwierig und keine leichte Situation. Meine Frau ist seit 2 Wochen weg bei ihrer Familie, kümmert sich um ihre Mutter und eben um ihren Vater und um die Oma, die er noch gepflegt hat, die pflegebedürftig zu Hause ist. Und ich war alleine mit den Kindern die letzten 2 Wochen in der Emotion, in der Trauer, in dem Hoffen, in den Fragen, in all den Erwartungen. Warum erzähle ich euch das? Um euer Mitleid zu kriegen? Nee. Und ich kriege ganz viel von euch. Also viele aus euren Reihen, viele Freunde, die wir haben, die natürlich nachfragen, die da sind und uns Hilfe zur Verfügung stellen und sagen, wenn die Kinder, klar, die Kinder sind auch gerne dann bei der Familie, die sind auch gerne zu Hause, das ist nicht immer so ganz einfach, dann das irgendwie wegzuschieben, will ich auch nicht. Und ich bin total dankbar, wie es bisher miteinander alles funktioniert hat. Ich erzähle euch das auch nicht, um irgendwie zu rechtfertigen, warum vielleicht die Predigt heute oder der Heiligabend Gottesdienst am Dienstag noch nicht so fertig ist, wie ich es gerne hätte. Doch ich glaube, die Botschaft, die ist fertig und die ist nach wie vor da. Und das ist der Grund, weshalb ich mich freue über diesen Gottesdienst. Oder das ist das, weshalb ich es euch erzähle, weil es mir gerade in dieser Situation, in dieser Phase nochmal so wichtig geworden ist, worum es an Weihnachten, worum es im Advent eigentlich geht. Was die Botschaft von Weihnachten ist. Das geht manchmal so unter, wenn man so die gewohnte Vorweihnachtszeit hat. Mit dem ganzen Stress und den Weihnachtsgeschenken und dem Dekorieren der Wohnung und diesen ganzen Fragen. Und ich habe gemerkt, also unser Adventskranz, der in der Küche auf dem Tisch steht, da ist eine Kerze abgebrannt. Die anderen 3 sind nicht angesteckt worden. Nicht, weil wir es nicht wollten, aber einfach, weil keiner daran gedacht hat in dem Augenblick, wenn wir da beim Essen saßen und ich froh war, wenn ich das Essen auf dem Tisch hatte und die Kinder gegessen hatten. Und mein Sohn fragte dann irgendwann mal zwischendrin hier unter der Woche, Papa, wann machen wir denn eigentlich die nächste Kerze an? Und ich so, oh ja, das wäre schon gewesen. Nee, ich erzähle es euch deshalb, weil die Frage ist, um was geht es an Weihnachten eigentlich wirklich? Und dazu habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht, einen alttestamentlichen Text aus dem Buch Jesaja, eine Prophezeiung, 600 Jahre ungefähr, bevor Weihnachten war, bevor Jesus Christus als kleines Kind auf die Welt kam, und den lese ich euch gerne mal vor. Sie werden müde und hungrig im Land umherirren. Hungrige Menschen werden zornig und verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie schauen nach oben und wieder zur Erde. Dort sehen sie Kummer, Verzweiflung und bedrängendes Dunkel. Sie werden in die Finsternis hinausgestoßen werden. Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Sebulon und das Land Naphtali gedemütigt, So wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordans zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das ein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß. Und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ein langer Text, der aber sehr rund ist und auch sehr verständlich und der so ganz viel beschreibt in verschiedensten Phasen. Wir fangen mal ganz vorne an. Die ersten beiden Verse, die ich euch vorgelesen habe, waren eigentlich ein bisschen eine Beschreibung unserer Welt, oder? Ein bisschen beschrieben das, was in unserem Umfeld so abgeht. Beate hat auf Magdeburg hingewiesen. Zornige Menschen. Zornige Menschen, die irgendwelche komischen Dinge tun. Warum auch immer sie zornig sind, man weiß es nicht. Warum auch immer das dabei rauskommt, man weiß es nicht. Aber ist das nicht eine Beschreibung unserer Gesellschaft? Zornige Menschen, sie irren umher. Sie haben keinen Plan. Wir haschen nach schnellem Erfolg, wir haschen nach irgendwie kurzzeitigen Freuden. Aber eigentlich einen Plan für das, was wirklich langfristig gut ist, entdecke ich an vielen Stellen nicht. Jeder sorgt für sich, jeder versucht seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Es gibt ein bedrängendes Dunkel, es gibt Kummer, es gibt Verzweiflung. Und es gibt ein Wort, wo man das mit zusammenfassen kann, und das heißt Chaos. Eigentlich ist das Chaos. Genau wenn das passiert, was hier beschrieben steht, dann herrscht das Chaos. Und also meine letzten drei Wochen waren so. Ja, das hätte ich drüber schreiben können. Chaos. Jeder Tag irgendwie anders. Immer kam wieder irgendwas Neues dazu. Auch in dieser Krankheitsgeschichte mit dem Schwiegervater. Du wusstest nie, was wird morgen sein. Ich weiß es auch heute nicht. Ich weiß nicht, was die nächsten Tage passieren wird. Aber, und dann kommt der Vers 23, der letzte Vers dieses 8. Kapitels, aber es wird nicht für immer so sein. Das ist die erste Zusage in diesem Text. Es wird nicht für immer so sein. Das Licht geht auf. Das Licht geht auf. Kapitel 9, der erste Vers. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht, und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Das Licht geht auf, und das ist die Verheißung auf Jesus Christus, der in diese Welt hineinkommt, der dieses Licht ist. Was passiert, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, wenn Licht in der Finsternis aufstrahlt? Es entsteht Hoffnung. Wir sprechen vom Licht am Ende des Tunnels. Ja, so ein Sprichwort, sagen, da ist so eine Röhre, da bin ich drin gefangen, da ist die Dunkelheit, da ist die Finsternis. Aber wenn ich ein Licht sehe, dann sehe ich, da gibt es ein Ende. Das schenkt Hoffnung. Das schenkt Zuversicht, neuen Mut. Es schenkt Orientierung. Ich weiß, wo ich mich hinwende. Ich weiß, in welche Richtung ich zu laufen habe. Ich gehe dem Licht entgegen. Du irrst nicht mehr umher in der Finsternis und findest deinen Weg nicht, sondern du gehst dem Licht entgegen. Und es schenkt auch Klärung. Dinge werden klar. Wenn Licht in Dunkelheit kommt, dann werden die Dinge aufgeklärt. Das Chaos verschwindet. Das ist nicht mehr nur reiner Wirrwarr, sondern es kommt Klarheit hinein. Die Macht der Finsternis wird gebrochen. Das passiert, wenn Licht ins Dunkel kommt. Dann ist noch nicht immer alle Finsternis weg. Es ist noch nicht alles aufgeräumt. Es ist noch nicht alles weg, aber Die Macht dieser Finsternis wird gebrochen. Sie überschattet nicht mehr alles. Gott zerbricht das Joch, so heißt es in dem Text. Die Gefangenschaft unter der Finsternis. Den Stock, die Peitsche des Treibers. Ich merke es immer wieder, ich bin auch getrieben in meinem Leben. Ich komme immer wieder an die Punkte, wo ich merke, da gibt es so einen inneren Antrieb und der ist nicht immer gut. Du willst Dinge erreichen, du willst Dinge schaffen, also gerade wenn ich jetzt, bestes Beispiel hier, wenn ich an die Heiligabend-Gottesdienste denke. Die sind mir ein echtes Herzensanliegen und ich will da was Gutes auf die Beine stellen. Und dann war im Vorfeld schon klar, dass wir in diesem Jahr nicht die Ressourcen haben werden, die wir auch sonst manchmal hatten. Das ist eher, wir ein bisschen mit weniger Mitteln umgehen müssen, mit weniger Personal umgehen müssen. Und dann kommt diese Situation rein und das merke ich. Und ich frage mich dann manchmal, was ist eigentlich mein Antrieb? Ist die Botschaft von Weihnachten nicht die gleiche? Und das heißt nicht, dass ich nicht mein Bestes geben will, dass ich nicht mein Bestes für diese Botschaft geben will. Aber es bedeutet auch, dass mein Antrieb ist nicht das, was ich leiste oder das, was ich auf die Beine stelle, um irgendwie aus der Finsternis rauszukommen, damit wir irgendwas machen. Es wird ins rechte Licht gerückt. Die Peitsche, die uns antreibt, die marschierenden Stiefel. Wir sind in diesem Trott unterwegs und manchmal marschieren wir einfach mit. Kennst du das auch? Gerade wenn ich in unser Lebensumfeld hineingucke und das, wir tun immer alles so, als würden wir in der dunkelsten Zeit leben, die es jemals auf Erden gab. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist schon immer so. Und die Finsternis ist immer in dieser Welt. Und das war in Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden vorher auch schon so. Und die ist immer noch da. Und wir begegnen dieser Finsternis immer wieder in der Welt, wo wir umherlaufen. Die Gefahr ist, dass wir einfach mitmarschieren bei dem, was da marschiert wird, bei dem, was irgendwie Trend ist, was man so tut, wonach man sich ausstreckt, was die wichtigen Dinge in unserem Leben sind, was die Prioritäten sind, was die eigentlichen Werte sind. Und dann entstehen blutgetränkte Mäntel, weil eben das nicht neofriedlich abgeht. Und es sind starke Bilder, die hier verwendet werden, krasse Bilder, die hier verwendet werden, die viel mit Krieg zu tun haben. Und eigentlich hätten wir am liebsten gesagt, naja, das sind Bilder, die sind so ganz fern unserer Lebenswirklichkeit. Die haben wir schon viele Jahre hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Aber der Krieg ist auch wieder ganz nah. Ja, unsere Freunde aus der Ukraine, seid die Hand bei uns. Schön, dass ihr da seid. Es ist ganz nah. Aber es geht nicht nur um das irdische Blut oder das körperliche Blut. Es geht, glaube ich, auch um die Verletzungen, die wir uns zufügen in dem Miteinander unseres Lebens. Immer wieder und immer wieder neu. Die Tyrannei, die Sklaverei, sie enden mit diesem Licht. Das ist das, was der Text sagt. Mit dem, der da kommt, mit dem, der das Licht ist, damit endet die Sklaverei. Es steht da nicht, dass es auf einen Schlag alles weg ist und davon nichts mehr spürbar und sichtbar sein wird. Aber die Herrschaft dessen endet. Und die, die das Licht sehen, haben die Möglichkeit zu entscheiden, unter welcher Herrschaft sie leben wollen. Unter der Herrschaft dieser Finsternis oder unter der Herrschaft des Lichts. Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Das ist die Perspektive. Das ist das Reich Gottes, was schon da ist. Das Reich Gottes, was mitten unter uns ist. In ihm, der an Weihnachten als kleines Baby zur Welt kam, ist dieses Licht. Er ist das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Irgendwo auf Social Media oder sowas kursiert das immer mal wieder. This is the season, also der Adventskranz sozusagen, die Weihnachtszeit. This is the reason, das ist der Grund für diese Jahreszeit. Die Dornenkrone. Jesus Christus ist der Grund für diese Jahreszeit. Und zwar nicht nur deshalb, weil da ein Baby geboren ist und es irgendwie romantisch war, sondern deshalb, weil Gottes Sohn in diese Finsternis, in diese Welt hineinkommt. Und am Kreuz von Golgatha erreicht es seinen Höhepunkt, weil er da hinabsteigt in die tiefste Finsternis, die in dieser Welt herrscht. Und sie auf sich nimmt und sie trägt und die Macht dieser Finsternis durchbricht. Weil er, der Gerechte, da hängt und sie alle auf sich nimmt, aber sie ihn nicht halten kann. Wir haben unsere Tochter, als sie noch kleiner war und öfter mal dann Angst im Dunkeln hatten, da gab es immer so einen Satz, den wir gesagt haben und den sie auch heute noch kann, glaube ich. Licht ist immer stärker als Dunkel. Licht ist immer stärker als Dunkel. Und das hat ihr geholfen, das hat sich irgendwie eingeprägt und das war gut für sie, das festzuhalten. Wenn ich ein Licht habe, brauche ich keine Angst vor der Finsternis zu haben. Denn die Finsternis ist stärker. Weihnachten ohne Golgatha, Weihnachten ohne das Kreuz, Weihnachten ohne das Erlösungswerk von Jesus Christus. Wäre nett, wäre schön, weil Gott uns ganz nahe kommt, aber es wäre irgendwie kraftlos. Aber mit Jesus Christus, mit diesem Licht, steckt da eine viel größere Kraft drin. Ich lese euch mal ein Interview vor von einem Fußballer, also ein ehemaliger Fußballprofi, hat vor 2-3 Jahren aufgehört, die Schuhe an den Nagel gehängt, wie es so schön heißt. Und zwar geht es um Kevin Prince Boateng. Vielleicht habt ihr von Jim schon was gehört. Deutsch-Ghana ist in Berlin groß geworden, so klassischer Straßenkicker. Hat er so einen Ruf eher so als Bad Boy, also so als bisschen... Naja, der gerne mal zulangt und da, aber auch ein extrem begabter Fußballer, der das Spiel lesen konnte, der mit dem Fuß viel machen konnte, einen richtig guten Schuss hatte und er hat auch an vielen großen Vereinen gespielt, in England, in der Premier League, bei Tottenham, in Dortmund, beim AC Mailand, Schalke, Frankfurt, Barcelona, war viel unterwegs, hat die deutschen Jugendnationalmannschaften mitgenommen und sich dann später entschieden für Ghana, als Profi in der Nationalmannschaft zu spielen. Er war dafür zuständig, dass Michael Ballack 2010 nicht mit zur WM fahren konnte, weil er ihm in einem Premier League-Spiel so umgetreten hatte, dass der verletzt war und nicht mehr Kapitän der Nationalmannschaft war. Also da spätestens da kannte man ihn. Richtig krasser Typ. Tätowiert von oben bis unten. Immer irgendwie extravagant. Immer aufgefallen. Immer so. Es war so sein Wesen, was er da auch auf dem Platz nach außen gelebt hat. Und er sagt jetzt vor kurzem in einem Interview folgende Sachen. Ich lese es euch mal vor. Ich bin mit 16 Jahren Profi geworden. Mit 18 habe ich das erste gute Geld verdient. Mit 20 war ich Millionär. Ich habe alles gesehen, alles gekauft, alles gehabt. Bin durch jede Phase im Leben hindurchgegangen, die man sich nur vorstellen kann. Alkoholsucht, Tablettensucht, Depression, Schmerzmittelsucht, was auch immer. Ich bin durch alles durchgegangen. Durch die größten Höhen, wo ich mit Hollywood-Stars rumgehangen habe und bis zu den schwarzesten Löchern, tiefste Depressionen, wo ich einen Monat im Bett lag und einen Monat nicht geduscht habe und Stimmen gehört habe. Ich habe mir eine Playlist gemacht mit Liedern, die ich hören würde, bevor ich mich umbringe. Also, ich bin durch alles durchgegangen. Und innerer Frieden ist Jesus. Seitdem ich Jesus in meinem Leben habe, seitdem ich ihn in mein Herz reingelassen habe, seitdem ich Gott habe, weiß ich, was Frieden bedeutet. Das heißt, morgens aufstehen und zu wissen, Gott hat alles in der Hand. Gott hat meinen Plan. Gott nimmt meinen Stress weg. Gott nimmt die Angst weg. Gott nimmt den Schmerz weg. Jesus heilt jede Wunde auf dem Herzen. Früher habe ich Frieden gesucht in einem Auto, in einer Person, in einem Haus, in einem Urlaub. Und habe ihn nie gefunden. Das ist der Grund. Das ist der Grund für die Weihnachtszeit, dass dieses Licht in diese Welt gekommen ist und dass es erfahrbar werden kann, dass es erfahrbar wird. Und es ist schön, wenn das auch solche prominenten Menschen mal erfahren, weil die natürlich eine Möglichkeit haben, das weiterzugeben und Zeugnis zu sein. Aber ich bin davon überzeugt, du musst nicht Fußballprofi sein oder ein Bad Boy, um das zu erleben, was dieser Mann erlebt hat. Sondern das steht uns offen. Es gibt da keinen Automat. Wir können nicht oben reinwerfen und sagen, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich doch da und jetzt erlebe ich das, jetzt funktioniert das. Nein. Es ist Glaube, irgendwie Glaube. Und die Bibel sagt uns, Gott schenkt diesen Glauben. Es ist Gnade, wenn wir es erleben dürfen. Aber Gott ist gnädig. Und er sagt, ich werde mich finden lassen von euch, wenn ihr nach mir fragt. Hey, es ist ein Privileg, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Es ist ein Privileg, dass wir diese Botschaft verkünden dürfen. Meine Ältesten hier in der Gemeinde, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Conny, wenn das in der Situation mit Schwiegervater und so zu viel ist, dann finden wir auch eine andere Lösung für die Weihnachtsgottesdienste. Dann Familie geht vor. Vielen Dank dafür. Das ist großartig. Aber ganz ehrlich, mir geht es heute so, ich bin eher voll motiviert, gerade aus dieser Situation heraus, voll motiviert, diese Freudenbotschaft zu verkünden, diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft des Lichts, denn wir brauchen sie gerade in diesen Situationen. Wir standen hier letzte Woche mit ein paar Gottesdienstmitarbeitern. Wir treffen uns immer so um 8:30 zum gemeinsamen Start mit den Mitarbeitern. Dann wird alles vorbereitet, dann probt die Band nochmal. Wir gucken, dass mit der Kamera das passt, dass die Texte stimmen und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Und ich habe am Anfang in dieser Runde gefragt, weil wir hatten 2 Ausfälle an diesem Morgen. Also mussten irgendwie wieder mal gucken, wie wir irgendwie das spontan krisenmanagementmäßig lösen. Und ich habe in die Runde gefragt, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum machen wir das eigentlich hier? Warum gebt ihr euch das? Und manche von denen, die im Gottesdienst mitarbeiten, und da gehört die Kinderkirche auch dazu, die sind teilweise jeden zweiten Sonntag hier, damit wir das stemmen können, damit es funktioniert. Und ich habe gefragt, warum gebt ihr euch das? Warum machen wir das? Ihr könntet auch im Bett liegen bleiben. Und dann muss man erstmal sacken lassen, muss man erstmal nachdenken. Und dann kamen viele, viele ermutigende Antworten von den Leuten. Unter anderem auch, ich weiß es auch nicht, aber irgendwas treibt mich hierher. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll das tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gut. Einen Rahmen zu öffnen, wo Menschen Gott begegnen können. Einfach weil wir manchmal diese Rahmen brauchen. Natürlich kannst du auch Gott zu Hause begegnen. Aber es gibt eine Verheißung darauf, dass da, wo wir zusammenkommen, er mitten unter uns ist. Und manchmal braucht es einfach diese Unterbrechung unseres Alltags, dieses zur Ruhe kommen, damit wir Gottes Stimme hören können, damit wir ihm begegnen können. Und wir Menschen, wir brauchen dieses Licht, diese Botschaft zu verkünden. Und die Predigt ist nicht das Entscheidende. Ich glaube vielmehr die Art und Weise, wie wir uns begegnen, auch an diesem Sonntagmorgen. Und was wir mit hinausnehmen zu den Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen, da steckt ganz viel von diesem Weihnachtslicht drin. Und ich möchte euch an dieser Stelle motivieren. Wir neigen dazu, wir sind alle drüber. Ja, also meine Situation ist jetzt so besonders auch nicht von den letzten Wochen. Die kennen ganz viele von uns. Die allermeisten kennen solche Situationen, wo du drüber bist. Und mal ganz abgesehen von dem normalen Berufsleben, von dem normalen Alltagsleben, dem normalen Leben mit den Kindern, den Anforderungen, die uns jeden Tag gestellt werden. Wir kennen das, wir sind alle irgendwie drüber und alle sehnen sich danach, irgendwie ein bisschen weniger zu haben, ein bisschen ruhiger zu werden. Die allermeisten zumindest. Mein Gefühl ist, ihr Lieben, es ist fatal, wenn wir anfangen, bei den Dingen zu streichen, die dieses Licht des Lebens in sich tragen. Wenn wir dieses Licht des Lebens ganz ans Ende stellen, wenn noch irgendwie Zeit bleibt. Ich glaube, damit geben wir der Dunkelheit sehr viel Macht. Ganz im Gegenteil. Lasst uns gucken, wo unsere Priorität ist. Lasst uns gucken, wo wir dieses Licht, Jesus Christus, diesen Herrn, der die Herrschaft hat, an erster Stelle stellen. Das heißt nicht, dass wir alles andere brach liegen lassen. Nee, überhaupt nicht. Aber zu sagen, wo ist diese Zeit? Wo ist diese gefühlte Prioritätenliste vor meinem geistigen inneren Auge, die ich setze und wo ich sage, was ist eigentlich wichtig? Um was geht es eigentlich? Nicht nur in dieser Adventszeit, auch über diese Adventszeit hinaus. Einen letzten Bibeltext habe ich euch mitgebracht. Kein Adventstext, aber irgendwie schon. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und ich bin bis über die Ohren motiviert, diese Botschaft in diese Welt zu bringen. Je mehr ich Nachrichten gucke, je mehr ich sehe, was los ist, je mehr ich in diesem Leben, in dem man auch immer wieder selber ankommt, je mehr man von diesem Dunkeln erfährt und diese Finsternis erlebt, umso mehr bin ich motiviert, diese Botschaft zu verkünden. Denn Gott ist unterwegs und das Licht ist erfahrbar. Er kommt uns ganz nah. Und wir dürfen auch immer wieder Weihnachtswunder erleben. Nicht nur am 24.12. Immer wieder gibt es diese Weihnachtswunder. Und wir sollten davon erzählen. Ich lade euch an dieser Stelle auch nochmal ein. An Silvester wollen wir gerne ein paar persönliche Berichte und Erlebnisse hören. Und ich weiß, die allermeisten denken, auch das, was ich erlebt habe, das ist doch, ach, die anderen haben viel bessere Geschichten zu erzählen. Darum geht es überhaupt nicht. Lasst die anderen entscheiden, ob deine Geschichte es wert war, gehört zu werden oder nicht. Aber lasst uns einander ermutigen, dass wir... Weil ganz schnell kommt das Gefühl auf, es passiert doch eh nichts. Ganz schnell haben wir das Gefühl, ja, das ist schön mit Jesus und irgendwann sind wir dann mal bei ihm, dann wird hoffentlich alles gut werden. Wir kriegen so wenig mit von dem, was Gott in unserem Alltag tut, weil wir manchmal das Gefühl haben, es ist nicht wichtig genug. Es war ja nur so was Kleines. Ich glaube, es ist wichtig, das zu hören. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen mit diesen Geschichten, wo für uns, egal ob das alle Welt so sieht, wo für uns dieses Licht der Weihnacht in unser Leben hineinkam und das Auswirkungen auf unser Leben hatte. Ich habe einen Vers ausgelassen, ne? Den wollte ich euch nochmal vorlesen, eben bei meinem, als ich nochmal durchging. Ich möchte diesen einen Vers, Vers 2 aus Kapitel 9 nochmal lesen. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Freude. Ein Volk, das Freude hat. Ein Volk, das jubelt. Ihr Lieben, wir gehören da jetzt mittlerweile dazu, zu diesem Volk, was diese Freude hat. Wir sind adoptiert von diesem auserwählten Volk. Wir sind auch das Volk Gottes. Und wir dürfen Freude haben. Und wir dürfen jubeln. Und daran soll man uns ein Stück weit auch erkennen. Gerade auch in all dem, wo wir drinstecken. Deswegen lade ich uns ein, lasst uns barmherzig sein miteinander. Lasst uns barmherzig sein mit dem, was Gemeinde kann und Gemeinde vielleicht nicht kann, gerade zur Weihnachtszeit. Und lasst uns vielmehr dieses Licht zur Freude werden. Lasst uns jubeln und lasst uns einen Unterschied machen in dieser Finsternis, weil wir das Licht haben und freudig miteinander unterwegs sind. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Fest der Freude, weil wir Anteil nehmen dürfen an dem, was Christus getan hat. Und ich möchte euch noch einen Text vorlesen aus einem Buch, das heißt Die heilende Kraft Gottes. Das ist von einem Mediziner geschrieben. Fand ich sehr spannend, da mal reinzugucken, der sehr viel in Afrika unterwegs war und dort Krankenhäuser aufgebaut hat und so weiter, welche Erlebnisse er da hat. Und er schreibt auch etwas zum Mahl des Herrn, zum Abendmahl. Und das würde ich uns gerne als Einleitung sozusagen vorlesen. Wenn Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, steht Ihnen eine Feier von großer Symbolkraft zur Verfügung. Ich meine das Abendmahl oder auch die Eucharistiefeier, wie viele es nennen. Die Feier symbolisiert, was Christus durch sein Leben, Sterben und Auferstehen für uns getan hat. Er hat uns aus der Sünde errettet und vom ewigen Getrenntsein von Gott. Er hat uns geheilt und unser Leben gereinigt und er hat uns mit Gott versöhnt. Unglücklicherweise ist das Abendmahl in vielen Gemeinden zu einer Routineangelegenheit geworden. Wir nehmen es am Ende des Sonntagsgottesdienstes auch noch schnell mit, schauen zwischendurch verstohlen auf die Uhr und können es kaum abwarten, bis wir uns auf den Heimweg machen können. Wie tragisch. Denn auf diese Weise versäumen wir völlig, Gott zu ehren und wahrhaft anzubeten und das neu anzunehmen, was er für uns getan hat. Das Brot, in welcher Form auch immer, gesäuert oder ungesäuert, als Oblade, Leib oder Keks, ist ein Symbol für den Leib Christi. Wenn ich das Brot esse, sage ich Christus, dass ich seine lebensspendende Kraft in mein ganzes Sein aufnehme. Und ich danke ihm dafür. Mein Herz nimmt das auf und wird sich dessen neu gewiss, dass die Kraft von Jesus Christus in meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist ist. Seine Kraft kann mich stärken und mir helfen, mit meinen Problemen fertig zu werden. Sie kann die Systeme und Funktionen meines Körpers festigen. Wenn ich aus dem Kelch trinke, Wein oder Saft, ist das ein Symbol für das Blut von Jesus Christus, das er aus freien Stücken für mich gab. In meinem ganzen Sein und Wesen nehme ich seine Kraft zur Vergebung meiner Sünden auf. Mein verwundetes Herz zu heilen, meinen zerbrochenen Geist ganz zu machen und die Kräfte meines Körpers zu erneuern. Während ich selbst mit Krankheiten zu tun hatte, war mir das Abendmahl eine große Hilfe, indem es mich in seine Gegenwart erhob und meinem Herzen seine mir innenwohnende Kraft gewiss machte. Gelegentlich geschah das in der Stille meines Zimmers, wo es ein Diener des Herrn mit mir feierte. Wenn ich gesund war und meinen Dienst versah, hat die Feier des Abendmahls gemeinsam mit anderen meine Freude und die Gemeinschaft mit dem Herrn erneuert und Kraft für mein ganzes Leben bedeutet. Wenn ich in meinem Herzen ein Problem mit mir herumschleppe, bekenne ich es zuerst Gott. Dann trinke ich das, was Christi Blut symbolisiert, und bitte ihn, mein Herz von all dem zu reinigen, was sündig, unrein und nicht konsequent ist. Innerer Friede und Freude kehren zurück. Und das stärkt mich auch körperlich. Das Abendmahl kann große heilende Kraft haben, wenn wir mit allen unseren Sinnen, mit Seele und Geist bei der Sache sind. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du das Licht bist. Herr, wir haben Licht, wir denken an Licht immer so an den Schalter und dann geht irgendeine Birne an und erleuchtet irgendwas. Aber ich glaube, das Licht, was du bist, was von dir kommt, das ist so viel mehr und so viel größer. Es reinigt, es sorgt für Klarheit, es schenkt Hoffnung, es belebt. Jesus, wir haben Grund zur Freude, weil du dich aufgemacht hast in die Finsternis und weil du die Herrschaft der Finsternis gebrochen hast und weil du dein Reich aufgerichtet hast, ein Reich des Lichts, dein Reich des Friedens. Und wir schon jetzt darin leben dürfen, auch wenn die Umstände, unser Lebensalltag, die Dinge um uns herum so anders scheinen. Jesus, ich möchte teilhaben an deiner Herrschaft. Ich möchte teilhaben an dem Licht, an deinem Reich, was du baust, wo du unterwegs bist zu den Menschen, damit sich dieses Licht ausbreitet. Ich glaube, das bedeutet es, wenn ich sage, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dein Jünger sein. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte aus dieser Kraftquelle, die von dir ausgeht, da möchte ich draus zehren. Ich möchte es in mir aufnehmen und gestärkt werden darin, dass es meine Energie ist. Und ich möchte es weitergeben. Zu den Menschen, die danach suchen, die noch in der Finsternis sitzen und umherirren und Hunger haben, zornig werden. Danke, Herr, dass wir miteinander jetzt dieses Abendmahl feiern dürfen, so wie du es mit deinen Jüngern gefeiert hast. Danke, dass du uns die Möglichkeit geben möchtest, auch ganz symbolisch auszudrücken, dass wir all das, was uns von dir trennt, all das, was vielleicht in uns schon zornig und hungrig geworden ist, vor dir ablegen zu können. Und uns neu füllen zu lassen. Mit deinem Leib und deinem Blut der Vergebung. Du hast gesagt, als du es mit deinen Jüngern gefeiert hast, das ist mein Leib. Und hast ihn verteilt und hast jeden daran teilhaben lassen, der an diesem Tisch saß. Und du hast gesagt, als du den Kelch genommen hast und Gott gedankt hast, das ist mein Blut, trinkt alle daraus. Das Blut des neuen Bundes zur Vergebung der Sünden. Wir dürfen uns nicht nur daran erinnern, was du getan hast, sondern wir dürfen es in uns aufnehmen und dürfen uns von dir verändern lassen. Aus Glauben, aus Gnade, weil du mit deinem Geist in uns lebst und dein Licht in uns angezündet hast. Dir gebührt die Ehre, Herr. Wir wollen Freude in unserem Herz haben, weil du das Licht bist. Amen. Ihr seid eingeladen, miteinander zu feiern. Die Mitarbeiter kommen links und rechts und die Musik kommt auch. Und wir wollen Gott anbeten mit Liedern, die wir zusammen singen. Ihr dürft empfangen, kommt nach vorne. Ihr empfangt Brot und Saft. Wir singen 4 Lieder. Vielleicht wollt ihr auch einfach sagen, ich würde gerne noch 2 Lieder singen, bevor ich mich hier in diesen einen Reihe, wir müssen hier nicht reihenweise durchgehen, kommt ganz entspannt, kommt nach vorne und empfangt. Wenn jemand nicht gehen kann, bitte um kurzes Zeichen, die Mitarbeitenden gehen nachher nochmal durch und gucken, wem sie das Abendmahl noch vorbeibringen können. Und ihr dürft euch auch persönlich segnen lassen. Stefan ist da, die Ilse ist auch da, genau, die beiden sind da. Die wollen gerne ein persönliches Gebet für euch sprechen, euch segnen. Vielleicht, weil ihr an mancher Stelle merkt, ihr seid in der Finsternis. Vielleicht aber auch gar nicht, weil ihr ein bestimmtes Anliegen habt, sondern einfach nur, weil ihr sagt, hey, ja, ich möchte eine Zusage Gottes für mein Leben haben, einen Segen mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Dann dürft ihr in der Zeit gerne zu den beiden kommen und die beten für euch.